Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Nach wie vor tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine, auch wenn das Thema derzeit in den Nachrichten wenig Beachtung findet. Militärisch scheint die Lage verfahren und von so etwas wie Verhandlungen über eine Waffenruhe oder einen wie auch immer gearteten Frieden sind wir derzeit weit entfernt. Zugleich ist die Bedrohungslage in den angrenzenden Ländern, insbesondere in Polen oder auch in den baltischen Staaten, enorm hoch. In den vergangenen Wochen berichteten wir in der Taz immer wieder über die unterschiedlichsten Formen der hybriden Kriegsführung. Dazu zählen etwa verschiedene Drohnensichtungen oder auch Verletzungen des Luftraums mit Kampfjets oder anderem. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort und auch für die Solidarität zwischen den extrem betroffenen Staaten, wie eben Polen oder auch Litauen? Darüber wollen wir in der heutigen Fernverbindung sprechen, dem Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Tanja Tedgarigo, ich leite das Politikteam der Wochentaz und zugeschaltet ist heute meine Taz-Kollegin Anastasia Sinelli. Hallo nach Warschau.
Hallo, dzień dobry.
Anastasia, du bist ja sonst eigentlich in Berlin im Taz-Haus, jetzt aber gerade auf einer Art, ich sage mal, Außenstation in Polen. Was machst du denn genau?
Genau, ich bin auf Außenstation in Warschau. Ich mache ein IJP, das ist kurz für Internationales Journalistenprogramm. Dann können sich Journalistinnen eigentlich von der ganzen Welt drauf bewerben. Es gibt verschiedene Länder, wo man dann reisen kann und es sind sozusagen 2 Monate in einem fremden Land in einer Redaktion. Und da bin ich jetzt gerade bei einer großen polnischen Zeitung, bei der Gazeta Wyborcza, aber schreibe weiter für mein Hausmedium, die Taz.
Du beschäftigst dich ja seit geraumer Zeit mit Außenpolitik, mit Sicherheitspolitik und in diesem Kontext natürlich zwangsläufig mit dem Krieg in der Ukraine und auch mit den Bedrohungen für die EU- und NATO-Staaten. Wenn du mit deinen Kolleginnen jetzt vor Ort in Polen sprichst, mit deinen Bekannten und Freundinnen, welche Reaktion bekommst du denn darauf, auf die aktuelle Situation? Ist es Angst, Panik oder eher sowas wie Überdruss oder gar Kriegsmüdigkeit?
Also es war natürlich besonders hier in Polen Anfang September, als die russischen Drohnen den Luftraum verletzt haben, eine angespannte Situation. Ist natürlich was anderes, wenn man mitbekommt, was in der Ukraine passiert, als wenn es sozusagen das eigene Land ist, was so etwas erlebt. Viele hat es auch am Anfang erinnert an einen Vorfall, der sich 2021 passiert ist, als eine ukrainische Flugabwehrrakete 2 Zivilistinnen in Polen tötete. Das heißt, da kam auch wieder diese Erinnerung an das Ereignis damals hoch. Für viele war das erstmal natürlich ein Schock, aber man hat sich relativ schnell beruhigt, nachdem man auch gemerkt hat, dass die NATO da vorbereitet war und Teile dieser Drohne auch abgeschossen hat. Genau.
Du hast jetzt einen Vorfall skizziert, der schon einen Moment her ist. Und jetzt in wenigen Wochen, Monaten jährt sich der russische Angriffskrieg zum 4. Mal. Das ist schon eine lange Zeit. Gibt es da trotzdem dann eine Veränderung dazu?
Also in Polen ist man natürlich weiterhin an der Seite, steht man an der Seite der Ukraine, auch mit dem neuen Präsidenten Karol Nawrocki, auch wenn dieser am Anfang noch nicht so ganz seine Rolle gefunden hat. Man muss aber auch sagen, dass man sozusagen hier auch nochmal unterscheidet in die Unterstützung, die man jetzt an die Ukraine gibt und die Unterstützung, die man den ukrainischen Flüchteten in Polen zukommen lässt. Da hat sich die Lage auf jeden Fall, die Diskussion darüber in den letzten Jahren verändert. Man ist ein wenig kriegsmüde geworden. Man dachte, dass viele vielleicht von denen mittlerweile wieder zurückkehren, dachte nicht, dass der Krieg so lange anhält. Nawrocki hat jetzt auch mit einem Veto zum Beispiel ein finanzielles Paket, 800 plus heißt es, blockieren wollen, was Familien zusätzliches Kindergeld geben würde, ukrainischen Familien. Das wurde jetzt abgeändert, dass es nicht mehr an alle ukrainischen Familien geht, die in Polen leben, sondern nur an die, die arbeiten zum Beispiel. Das war dann auch die Diskussion, weil er mit diesem Veto auch die Finanzierung von Starlink für die Ukraine kurz in Frage gestellt hat. Aber da geht man eigentlich davon aus, hier die Beobachter in Polen, das ist eher ein Versehen, weil man sich schon bewusst, wie wichtig jetzt auch zum Beispiel Starlink für die Ukraine ist und dass Polen das weiter finanzieren wird.
Also Solidarität ist noch da, aber sie wird, wenn ich das jetzt richtig verstehe, aus deinen Aussagen durchaus auch hinterfragt und sie hat Grenzen, ne? Einfach aufgrund der anhaltenden Zeit. Du warst für eine Reportage unterwegs im Land, beziehungsweise unterwegs an der Grenze zwischen Polen und Litauen in Suwalki. Vielleicht kannst du unseren Hörern und uns hier einmal nochmal skizzieren, warum dieses Gebiet so besonders im Fokus steht.
Also es ist ja fast schon eine berühmte Stadt vom Namen her. Suwałki ist sozusagen namensgebend für die Suwałki-Lücke oder genau für dieses Gebiet dort, für den Korridor. Man kann sich das so vorstellen, dass auf der einen Seite im Westen die russische Exklave Kaliningrad ist und im Osten Belarus und dann sozusagen Polen auch noch an Litauen grenzt. Also man hat sozusagen zwei Länderdreiecke und das ist natürlich für die NATO ein extrem wichtiges Gebiet, dort Truppen zu haben und das zu schützen, weil es ja einfach wäre, theoretisch den Landkanal zu den baltischen Staaten über Litauen dort abkappen zu können von russischer Seite. Donald Tusk, der polnische Premierminister, hat unter anderem auch davor gewarnt, dass Sapat 2025, also ein russisch-belarussisches Militärmanöver, was Mitte September stattgefunden hat, unter anderem dazu diente, um zu üben, wie es wäre, diesen Korridor zu blockieren.
Du hast für deine Reportage ja mit vielen Menschen gesprochen. Wie ist das für die Menschen, die jetzt unmittelbar in diesem sehr besonderen Gebiet leben? Wie schätzen die Bedrohungslage ein? Wie geht es denen?
Also das ist natürlich dann immer sehr spannend, dorthin zu fahren als Reporterin, wenn man viel gelesen hat, sich viel mit dem Thema beschäftigt und dann dort in eine sehr verschlafene Kleinstadt kommt, die sehr schön und hübsch und sauer ist und mit vielen schön renovierten Häusern. Die Leute dort leben, ehrlich gesagt, einfach ihr Leben. Also sie kennen es nicht anders. Sehr viele von denen sind dort geboren, haben ihr Leben lang in Suwałki verbracht und können sich gar nicht vorstellen, woanders zu leben und sind auch deshalb eigentlich auch gewöhnt an die Lage, in dem sich diese Stadt befindet. Aber es gab natürlich auch Stimmen, die sorgevoller waren, besonders bei den Älteren, die auch noch andere Zeiten außerhalb des Friedens kennen, die sich Sorgen gemacht haben, als die volle Invasion in der Ukraine von Russland gestartet ist. Man hört aber auch oft, dass Leute gar nicht so besorgt sind, weil man ja doch keine Grenzen zur Ukraine hat. Also man blickt eher dann auf die Städte in Polen, die an der ukrainischen Grenze liegen und sorgt sich um die Familien dort und weniger um sich selber, weil man gerade noch das Gefühl hat, dass man keine weiteren Angriffe erwarten musste aus Belarus zum Beispiel.
Also es geht quasi um eine Art von Akzeptanz des Krieges letztendlich, weil es keine Ausweichmöglichkeiten gibt? Oder hast du in deinen Gesprächen auch sowas mitgehört, dass Menschen sich entscheiden, naja, dann verlasse ich vielleicht diese Region und ziehe doch woanders hin?
Nee, also verlassen möchte eigentlich niemand die Region. Die Leute sind dort verwurzelt, haben dort ihre Familie, kennen nichts anderes und sagen dann, wenn der Krieg irgendwie kommen sollte, dann versuchen sie sich vorzubereiten oder sind dann bereit, sich auf diesen Moment dann einzulassen. Also natürlich weiß man nie, wenn das dann so weit kommt, dass noch Leute wahrscheinlich dann noch fliehen werden. Aber das Vertrauen ins polnische Militär, in die Investitionen, die jetzt getätigt werden, Polen ist ja auch das Land, was mit am meisten gerade ausgibt, proportional zu ihrer Wirtschaftskraft in der NATO. Man ist da sehr zuversichtlich eigentlich, dass man beschützt werden wird und ja die Drohnen, also die Verletzungen des polnischen Luftraums Anfang September haben ja auch gezeigt, dass die NATO-Partner da direkt zur Stelle waren. Das beruhigt die Leute auf jeden Fall vor Ort. Das wurde auch erwähnt.
Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Platz-Panther-Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Telesarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/stiftung.
Ich habe ja eingangs auch von hybrider Kriegsführung gesprochen. Jetzt gab es einige interessante Vorfälle, die für uns, wenn wir die Nachrichten hören, doch etwas auch absurd erscheinen. Wenn Ballons aufsteigen, an denen Zigarettenware mit dabei ist, also Schmuggelware, die über die Grenze geschickt wird. Was hörst du dazu? Vielleicht kannst du auch ein bisschen näher über diese Fälle berichten.
Genau, ich war dann für die Reportage, bin ich auch nach Mariampola gefahren. Das ist in Litauen. Man fährt sozusagen von Suwałki, sind es 50 Minuten dem Auto nach Mariampol und habe dort auch mit den Leuten gesprochen über diese Wetterbeläugungs, die gerade die Nachrichten auch zum Teil dominieren. Also man muss dazu sagen, das ist kein neues Phänomen. Im letzten Jahr hat man ungefähr 250 von diesen Wetterballons in Litauen gesichtet aus Belarus. Man nimmt an, dass bisher, das Jahr ist noch nicht vorbei, aber dass bisher mindestens das Doppelte ist. Also mehr als 500 Ballons über die Grenze geflogen kommen. Und genau, das sind zum großen Teil Zigaretten, die an diesen Wetterballons, die sind ungefähr so groß wie ein Auto, in Paketen zusammengebunden werden, dann unten festgebunden werden, dann über die Grenze geflogen werden. Dort warten dann Leute und nehmen diese Ballons in Empfang. Es wird geschmuggelt über den Luftweg, weil viele der Grenzen mittlerweile alle geschlossen sind, von Belarus nach Litauen. Und für die Leute vor Ort ist es überraschend, dass so viel darüber auf einmal gesprochen wird. Also sie kennen eigentlich diese Wetterballons schon. Natürlich ist noch was anderes jetzt, wenn auch Flughäfen, der Flughafen in Vilnius mehrmals gesperrt wurde und Leute dort nicht abfliegen konnten und nicht landen konnten. Aber an sich, mit den Leuten, denen ich gesprochen habe, die sind sich bewusst, dass es diese Bedrohung gibt, dass es diese Schmuggeleien gibt, genau.
Wenn man jetzt auf einer sicherheitspolitischen Ebene denkt, da haben ja die Regierungen auch interveniert. Also es ist die Rede von, dass diese Ballons abgeschossen werden, um auch den Luftraum zu schützen. Ist das dadurch, auch wenn dieses Phänomen kein neues Phänomen ist und sicherlich auch, ich sage mal, beide Seiten von diesem kriminellen Geschäft profitiert haben, ist es jetzt in der aktuellen Bedrohungslage dann nochmal eine verschärfte sicherheitspolitische Frage geworden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass eher die Leute auch alarmiert, wenn man auf einmal von Abschuss, egal von welchem Objekt, spricht. Und es wurden auch in Litauen zum Beispiel von der Premierministerin Inga Ringuine sehr klare Worte gefunden, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie auf jeden Fall weitere Ballons abschießen werden und sie auch jetzt erstmal bis Ende November und vielleicht auch dann für einen weiteren Zeitraum jegliche Grenzen zu Belarus geschlossen hat. Auch wenn eigentlich seit anderthalb Jahren nur noch zwei Grenzen überhaupt offen waren. Also ist auf jeden Fall schon das Moment da drin, dass man merkt, dass Leute wachsamer sind, die Sichtungen jetzt aber auch stärker vorgenommen werden. Ich habe auch mit einem Sicherheitsexperten in Litauen gesprochen, genau darüber. Und er meinte auch, dass man früher sowas eher mitbekommen hat, wenn dann ein Flugzeug gestört wurde. Also wenn es dann wirklich schon problematisch und gefährlich wurde und man jetzt aber viel bessere Techniken hat und einfach das viel mehr auch auf dem Schirm hat, dass es sowas gibt und was das für eine Bedrohung sein könnte.
Du sprichst in deinem Stück ja auch von einem Stück Autobahn, der Via Baltica. Und das ist ein Stück Straße, was Polen und Litauen verbindet. Und wenn man jetzt rein praktisch das Ganze betrachtet, infrastrukturell natürlich auch dafür sorgen soll, dass militärisches Gerät, wenn es denn zu einem Ernstfall kommt, auch einfacher und besser und schneller transportiert werden kann. Aber abgesehen davon, welchen symbolischen Wert hat dieses Stück Straße?
Einen sehr großen. Also man muss sich das vorstellen, dass, also ich bin ja dann drüber gefahren und das ist wirklich jetzt noch ganz frisch. Die Leitplanken, die glitzern noch so silbern und es überall noch sind noch so Erdhaufen, es sind gar keine Bäume gepflanzt. Also wirklich ein ganz frischer Teil dieser Via Baltica, die zur Europastraße 67 gehört, dass man sozusagen einfach nur diese eine Autobahn jetzt hat nach Litauen und die früher auch gar nicht viel, also jetzt ist sie vierspurig und vorher war die das nicht mal. Und zwar irgendwie, wenn ich mit Leuten drüber spreche, die da lang gefahren sind, sehr holprig. Und so ist es auch noch, wenn man sozusagen von Litauen weiter dann fährt bis nach Estland. Das soll ja alles noch ausgebaut werden. Das bedeutet, es hat einen total hohen symbolischen Wert, dass auch für die zivile Bevölkerung jetzt einfacher ist, auszutauschen. Man ist schneller in Warschau, man ist schneller eben auch von Suwałki in Litauen, in Marijampolė oder in anderen Städten und Vilnius. Genau, es gibt schon irgendwie ein sehr enges Zusammenleben, auch besonders in der Grenzregion. Und das ist natürlich jetzt auch durch dieses Stück Autobahn noch viel stärker. Man blickt aber natürlich auch auf die Eisenbahn und hofft, dass dort was Ähnliches passiert und dass es dort auch einen Ausbau gibt, dass man schneller auch mit dem Zug von A nach B kommt, weil darauf wartet man gerade auch noch.
Worauf ich hinaus will, auch mit diesem symbolischen Wert mit der Autobahn, war es ja auch, dass innerhalb der EU-Staaten bröckelt die Solidarität für die Ukraine. Und wenn wir jetzt noch weiter über die EU-Staaten und die NATO-Staaten hinausblicken oder insbesondere auch in die USA blicken, wissen wir ja auch, dass Donald Trump jetzt offensichtlich nicht mehr ganz so große Lust hat, sich intensiv um Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu bemühen. Das Ganze ist ganz oben von seiner politischen Agenda verschwunden, derzeit zumindest. Und auch von russischer Seite sieht man es nun nicht, dass da es ein Interesse gibt, dass die Waffen schnell schweigen sollen. Es sei denn, die Forderungen Putins werden in Gänze erfüllt. Aus diesem Impetus heraus oder aus dieser Voraussetzung heraus, Was ist da deine Einschätzung? Braucht es also mehr Bündnisse im Bündnis, also mehr Kooperation zwischen betroffenen Staaten, unter anderem jetzt Polen und die baltischen Staaten, weil sie eben unmittelbar auch durch jetzt Drohnensichtungen oder hybride Kriegsführung oder sonstiges auch im Kriegsfall dann stärker betroffen werden? Braucht es das mehr oder braucht es noch andere Ansätze?
Es braucht auf jeden Fall mehr. Ich habe auch mit Leuten genau darüber gesprochen in The Town, ob sie das Gefühl haben, dass ihre Stimme jetzt endlich auch vielleicht verstärkt gehört wird. Die baltischen Staaten waren ja relativ früh auch einer der ersten, die fordert haben, dass auch die anderen NATO-Mitglieder oder auch die anderen EU-Staaten mehr investieren, die Flanke besser schützen, die NATO-Ostflanke. Und da ist auf jeden Fall das Bewusstsein dafür da, dass man natürlich im Bündnis zusammenarbeiten muss. Deshalb war man auch sehr froh, dass Polen, die eigentlich die Grenzen zu Belarus in letzter Zeit nach Zapad 2025 zu hatte, sie erst wieder in Absprache mit Litauen öffnen möchte und man da auf jeden Fall aufeinander zugeht und sich die baltischen Staaten, wie ich das mitbekommen habe und auch in den Gesprächen mit Sicherheitsexperten, auch das Gefühl haben oder sich wünschen würden, dass Polen vielleicht noch stärker mit ihnen, aber auch für sie spricht und dann auch Taten folgen und dass vielleicht auch es mehr noch mehr Kooperation gibt, auch militärisch, dass vielleicht auch polnische Truppen irgendwann in Litauen stationiert werden könnten. Jetzt gerade baut ja die Bundeswehr dort eine Brigade auf und dass sie vielleicht auch noch unterstützt werden könnte.
Aber spiegelt sich darin nicht da auch so eine Art von Misstrauen oder zumindest Vertrauensverlust in die anderen Partnerstaaten? Also man verlässt sich lieber auf sich selbst, weil wir haben ja eine ähnliche Herangehensweise, da besteht Konsens darin, dass es eine Bedrohungslage gibt, als immer wieder auf EU-Ebene oder auch auf NATO-Ebene vorzusprechen und um Unterstützung zu bitten.
Ich glaube, es passiert beides. Man hat jetzt auch gesehen, den Reaktionen aus anderen NATO-Mitgliedstaaten, die ja sozusagen mit dieser Baltic Sentry-Mission auch Kampfjets zum Beispiel geschickt haben oder sich beteiligt haben, jetzt irgendwie Großbritannien oder auch Dänemark, dass auch von denen die Bereitschaft da ist und die Relevanz dieser Staaten und deren Sicherheitsbedürfnis verstehen. Aber ich glaube auch, dass viele von diesen Staaten für sich selber jetzt nochmal schauen, was sie an Bündnispartnern, wo sie die Bündnispartner finden können. Besonders in Polen blickt man ja auch weiterhin noch in die USA. Karol Nawrocki war ja auch, hatte sozusagen als ersten Amtsbesuch ist er direkt zu Donald Trump in die USA geflogen und zum Beispiel nicht nach Deutschland. Und die Polen zum Beispiel hoffen auch weiterhin noch, dass egal was passiert, die US-Truppen weiter stationiert bleiben, beziehungsweise Trump ja auch kurz einmal davon sprach, sich vielleicht zu verstärken. Man aber jetzt gerade sieht, was in Rumänien passiert, wo eine Infanteriebrigade abgezogen werden soll, eine US-amerikanische, dass das ganz schnell passieren kann, dass dann die Unterstützung der USA nicht mehr da ist.
Also man versucht sich möglichst breite Wege oder verschiedenste, unterschiedlichste Wege offen zu halten und aber auch sich verstärkt auf sich selbst zu verlassen oder eben diese kleinen Bündnisse zu schmücken.
Ja, genau. Also das sieht man ja auch daran, dass alle baltischen Staaten und auch Polen extrem viel jetzt gerade wieder in ihre Verteidigung investieren. Es geht gerade zum Beispiel so ein Video rum von Donald Tusk, wie er nochmal sagt, schaut mal, das ist der Grund, warum wir investieren und hinter ihm aufgereiht sind all die Drohnen, die sie abgeschossen haben. Im September und erwähnt wird nochmal rangefilmt, um zu zeigen, schaut mal hier, das ist die Bedrohung, mit der wir hier zu kämpfen haben. Und deshalb nehmen wir da so viel Geld in die Hand. Und das wirkt auch bei den Leuten, die sich dann da sicherer fühlen, so wie ich es mitbekommen habe in Suwałki und in den Städten drumherum.
Zum Schluss der Fernverbindung, Anastasia, fragen wir ja eigentlich immer nach einer linken Bewegung oder nach der Linken in den jeweiligen Ländern. Ich möchte aber gerne eine andere Frage an dich stellen, und zwar nochmal dezidiert nach der Zivilgesellschaft zu fragen und was da eigentlich los ist. Also wir haben jetzt über Soli-Bündnisse auf einer politischen Ebene, auf einer staatlichen Ebene gesprochen, über Bündnisse im Bündnis. Aber gibt es vielleicht auch noch andere Themen, die insbesondere junge Leute interessieren? Also was ist eigentlich der Talk of the Town?
Ich glaube, ich würde sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen weniger geworden ist, besonders bei jungen Leuten geht es immer noch um die Zukunftsperspektive. Als ich in Mariampole mit den jüngeren Leuten gesprochen habe, ging es viel darum, dass die Produkte extremst teuer geworden sind. Das ist auch der Grund, warum viele von ihnen nach Polen zum Einkaufen fahren, weil es sozusagen einfacher ist, wenn man in Euro sein Gehalt bekommt und dann in Sorte einkauft, dass man dort auf jeden Fall viel gewinnt und es günstiger für sie ist. Und sie so ein Sicherheitsbedürfnis haben, nicht nur auf jetzt großer Ebene auf den Krieg bezogen, sondern auch einfach für sich selber mit Jobperspektiven zum Beispiel, dass das gerade ein total großes Thema ist. Zum Beispiel Mariampole, wo jetzt auch eine Uni eröffnet werden soll und dort auch natürlich dann viele neue junge Leute kommen sollen, die dann hoffen, auch irgendwie in der Region bleiben zu können und einen Job zu bekommen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was der anderen Seite, also in Polen, immer noch ein Thema ist. Die Inflation der letzten Jahre hat auch wirklich viele junge Leute betroffen. Es ist schwieriger, alleine zu wohnen, viele besonders. Ja, junge Leute wohnen auch bei ihren Eltern, würden aber gerne ausziehen. Genau, also ich würde sagen, so dieses, die eigenen, den eigenen Wohlstand zu sichern und eine eigene Perspektive zu haben. Ich glaube, das ist das, worüber sich jetzt gerade viele Leute unterhalten und Gedanken machen, wie es weitergeht. Besonders wenn jetzt auch so viel Geld ins Militärische fließt und auch ein wenig weniger in soziale Bewegungen oder in genau in soziale Politik.
Danke dir, Anastasia, für deine eindrücklichen Schilderungen. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte. Die wird Ende dieser Woche in der digitalen Ausgabe der Taz veröffentlicht werden und natürlich auf taz.de. Und wir werden sicherlich noch einige Stücke von dir von vor Ort zu lesen bekommen. Danke dir dafür.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an Daniel Fromm für die Produktion dieser Folge und an Eva-Lotte Anderea sowie die Podcast-Kolleginnen für die redaktionelle Betreuung. Ihr könnt uns gerne schreiben, Lob, Kritik, Tadel, Hinweise aller Art, und zwar unter fernverbindung@taz.de, und schenkt uns gerne ein Like auf den sozialen Medien und kommentiert auch gerne in den gängigen Foren überall dort, wo es Podcasts gibt. Und zu guter Letzt, guten Journalismus gibt es nicht für umsonst. Wenn ihr uns also unterstützen wollt finanziell, dann könnt ihr dies auch gerne tun. Und zwar über das freiwillige Bezahlmodell der Taz. Taz zahlig zu finden ist das Ganze auf taz.de. Das war die Fernverbindung, der Auslandpodcast der Taz. In der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.